Deutschlandfunk. Der Tag.
Was weckt eigentlich mehr Neugier als ein Vorhang? Der verhüllte Reichstag aus den 90ern von Jean-Claude und Christo ist ein gutes Beispiel. Oder der Mörder, der sich bei Hitchcock hinter dem Vorhang versteckt. In Kassel auf der 15. Documenta haben sie jetzt auch einfach ein Tuch drüber gehängt. Und was passiert? Jetzt wollen alle erst recht sehen und hören, was da verhüllt wurde. Es geht um ein mehrere Quadratmeter großes, geradezu riesiges Banner auf dem Friedrichsplatz in Kassel. Ein Wimmelbild, das unter anderem unter einem Kanonenrohr eine Person in Uniform zeigt. Sie trägt die Nase eines Schweins, das bei gläubigen Juden als unrein gilt. Auf dem roten Halstuch ist der Davidstern zu sehen, auf dem Helm der Name des israelischen Geheimdienstes Mossad. Eindeutiger geht's nicht, meint dazu Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main.
Die Verbindung von Juden und Schweine hat eine sehr lange Tradition seit dem Mittelalter. Alle diese Zeichen, die machen das sehr klar, dass wir hier mit einem antisemitischen Bilder zu tun haben.
Verantwortlich für dieses sogenannte Kunstwerk ist das indonesische Künstlerkollektiv Taring Padi. Wer sind diese KünstlerInnen? Warum dieser offensichtliche Antisemitismus? Und warum musste es überhaupt so weit kommen, dass das Banner aufgestellt wird? Die diesjährige Documenta steht ja wegen Antisemitismusvorwürfen ohnehin schon seit Wochen in der Kritik. Und unser Kunstexperte im Deutschlandfunk, Stefan Koldehoff, erzählt gleich mehr darüber und vor allem über die Hintergründe. Dann haben wir im Tag, an diesem Dienstag, Silke Hane zu Gast, Autoexpertin aus der DLF-Wirtschaftsredaktion. Und mit Silke spreche ich über die Klimaklage der Deutschen Umwelthilfe gegen Mercedes, BMW und Co. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Schön, dass Sie zuhören. So, am anderen Ende der Leitung ist jetzt Stefan Koldehoff aus der Deutschlandfunk-Kulturredaktion. Stefan, ich will gar nicht lang vorwegreden, sondern lieber schnell mit dir ins Gespräch kommen. Ein bisschen was habe ich ja eben schon beschrieben, was da an bösartigen Klischees über Jüdinnen und Juden auf diesem Riesenkunstwerk auf der Documenta in Kassel zu sehen ist oder jetzt eben nicht mehr. Im Internet kursieren aber natürlich entsprechende Abbildungen. Wie viel von dem Banner konntest du denn vorher sehen?
Also dieses Kunstwerk ist ja offenbar sehr spät erst aufgehängt worden, und zwar erst am Freitag. Und wenn man jetzt weiß, dass die Woche für die Presse eigentlich schon am Dienstag, Mittwoch begann und am Freitag viele Journalistinnen und Journalisten schon weg waren, dann haben viele dieses Werk entweder nicht gesehen oder nicht wahrgenommen. Dazu kommt ja noch, das ist eine riesengroße Plakatwand, also wirklich mehrere Meter mal mehrere Meter. Und darauf ist so ein Wimmelbild. Man kann nur von unten hochgucken, man steht also nicht auf Augenhöhe mit diesem Bild. Man muss also regelrecht suchen, dieses Bild absuchen nach Motiven. Und ich glaube, mir ging es wie vielen anderen, kaum jemand hat das so detailliert machen können und kaum jemand hat so detailliert gucken können, was ist da eigentlich genau drauf.
Also unterstellen wollen wir nichts, aber spekulieren tun wir hier manchmal im Podcast. Wenn du jetzt sagst, die Presse war schon Mitte letzter Woche da, aufgehängt wurde das Banner aber erst am Freitag, steckt da eine Absicht dahinter?
Also es gibt auch da natürlich eine Erklärung, der man folgen kann, nämlich das ist schon 20 Jahre alt, dieses große Banner. Das ist auch nicht für die Documenta entstanden, sondern hat an verschiedenen anderen Orten, in Sydney zum Beispiel, schon gehangen und es musste dringend restauriert werden. Es ist da ja Wind und Wetter im Freien auf dem Friedrichsplatz ausgesetzt und das hat halt so lange gedauert und es war erst dann möglich, das aufzuhängen. So lautet eine offizielle Begründung. Ich habe keine Beweise, dass die nicht stimmt, aber geschickt jedenfalls ist es nicht gewesen, das nicht schon während der Pressevorbesichtigung auch gezeigt zu haben.
Ich habe jetzt eben schon beschrieben, ein Detail dieses Wimmelbildes, nämlich diese uniformierte Person mit Schweinsnase. Welche anderen Motive hast du entdeckt, die du als eindeutig antisemitisch bezeichnen würdest?
Naja, man kommt einfach nicht vorbei an dieser Figur eines Mannes mit einer langen Nase, mit spitzen Raffzähnen, mit blutunterlaufenden Augen, mit einer Kippa, also der jüdischen Kopfbedeckung, darüber ein Hut. Auf diesem Hut sind SS-Runen. Und man könnte jetzt, wenn man ganz böse wäre, auch noch sagen, das gelbe Einstecktuch, das er im Revers hat, da gucken zwei Spitzen so raus, dass das eventuell auch an einen Davidstern erinnern könnte. Also das ist schon eine Bildsprache, die ist sehr, sehr deutlich antisemitisch, bedient Klischees, bedient Verschwörungserzählungen über die bösen Juden, was sie alles gemacht haben, wie gierig sie sind. Und das ist schon so eindeutig, dass ja sowohl die Kulturstaatsministerin als auch die hessische Kulturministerin, als auch Meron Mendel von der Begegnungsstätte Anne Frank, der eigentlich zwei Tage vorher noch gesagt hatte, ich kann da nichts Antisemitisches auf der Documenta entdecken, jetzt ganz deutlich sagen, das ist die Sprache, die nicht geht in Deutschland und eigentlich nicht nur in Deutschland nicht geht, hier aber besonders, das kann so nicht hängen bleiben.
Genau, wir haben Meron Mendel eben auch schon gehört zu Beginn des Podcasts im O-Ton. Nun sagt die Geschäftsführung der Documenta vorab, sei dieses Kunstwerk, nennen wir es einfach mal so in Anführungszeichen und auch andere, die seien offensichtlich gar nicht auf kritische Inhalte überprüft worden. Wie kann das denn sein?
Naja, es ist zumindest komisch. Es treffen allerdings zwei Anschauungen aufeinander. Also die eine Anschauung ist, die Kunst ist frei. Und das ist sie natürlich. Die Kunstfreiheit wird im Grundgesetz ganz weit vorne in Artikel 5 garantiert. Unterliegt also dem ganz besonderen Schutz der Verfassung. Lässt sich auch nicht mal einfach mit einer einfachen parlamentarischen Mehrheit aushebeln. Und auf der anderen Seite gibt es in Deutschland so etwas wie eine Staatsräson, die sagt, Antisemitismus geht nicht. Und zwar nicht nur aus historischen Gründen, weil wir den Holocaust und den Mord am jüdischen Volk zu verantworten haben, sondern aus allgemeinen Gründen auch. Antisemitismus ist einfach ein No-Go eigentlich für jede aufgeklärte Gesellschaft. Jetzt ist die Frage, wie bringt man das zusammen? Kann man vor den beiden Hintergründen sagen, ein Kuratorenteam ist verpflichtet, vorher über so eine riesige, die größte Ausstellung der Welt zu gehen und detailliert bei jedem Kunstwerk nachzugucken, was ist denn da drauf? Das kann man sicherlich schon aus logistischen Gründen kaum verlangen. Das ist kaum zu schaffen. Auf der anderen Seite ist nun seit Wochen und Monaten klar, dass auch Gruppen eingeladen worden sind. Das muss man ja auch nochmal ganz klar sagen. Dieses Kuratorenteam Ruhan Grupa hat ja gar nicht selbst entschieden, wer da alles zu sehen ist, sondern die haben wieder andere Kollektive aufgefordert, ladet ihr welche ein? Die haben dann wieder andere eingeladen. Also es war abzusehen, dass möglicherweise auch Gruppen da sind, die antisemitischen Positionen einen Raum geben könnten. Und da gibt es Gruppen, die sind, um es jetzt mal so böse zu formulieren, mehr verdächtig und es gibt welche, die sind weniger verdächtig. Und bei denen hätte man dann eigentlich schon mal vorbeigehen können. Also zumal, wenn der große Wirbel vorbei ist und spät noch dieses große Bild aufgehängt wird, auf dem zentralen Platz. Ich hätte eigentlich schon die Erwartung gehabt, dass man wenigstens da, wenn es schon nicht überall geht, mal hingeguckt hätte.
Auf die Kuratorinnen, Kuratoren kommen wir auch gleich nochmal genauer zu sprechen. Denn wie du schon angedeutet hast, da gibt es ja auch eine umstrittene Vorgeschichte. Lass uns noch einen Moment bei diesem Künstlerkollektiv Taring Padi bleiben. Ließe sich irgendetwas zur Verteidigung dieses Kollektivs anführen? Wir wollen ja uns nicht hier automatisch gemein machen mit einer Sache.
Ja, also eine ganze Menge ließe sich da zur Verteidigung, falls das in der Form heute nötig ist, sagen. Das ist eine große, eine lebendige Gruppe von Untergrundkünstlerinnen und Künstlern aus Indonesien. Und die hat wirklich, wenn man jetzt politische Kunst sich mal anguckt, zumindest im eigenen Land große Verdienste. Also nach dem Ende des Suharto-Regimes haben die auch viel, viel hingewiesen, was dort geschehen ist, haben politische Missstände aufgezeigt, haben auf Missbrauch, auf Gewalt hingewiesen, auch auf ökologische Themen, haben das immer gemacht in der Form von großen Holzschnitten, die dann zum Teil in Form von Plakaten oder Wänden arrangiert wurden, sehr farbenfroh, sehr bunt. Und eben auch sehr satirisch, häufig über den guten Geschmack, in Anführungsstrichen, falls man den überhaupt definieren kann, hinausgehend. Und das ist sicherlich auch manchen böse aufgestoßen. Es hat aber nie die Kritik gegeben, weil die Kunst eben frei ist. Nur hier ist eben in diesem Kontext eine Grenze überschritten worden. Andere haben von einem Dammbruch gesprochen. Dieser Form des Antisemitismus, ich kann ihn ehrlich gesagt auch nicht verstehen. Also wenn jetzt sowohl die Gruppe als auch die Dokumentarleitung sagen, auf diesem riesigen Bild, da sind Themen, die sich auf die indonesische Gesellschaft beziehen und so weiter. Warum muss man dann Anlehnungen an eine diskriminierende, antisemitische, volksverhetzende Bildsprache machen, die zweifellos da ist? Das hätte es eigentlich gar nicht gebraucht. Diese Gruppe hätte andere Möglichkeiten gehabt.
Zumal, wie du ja sagst, da Erfahrungen da sind mit einem Gewaltregime. Du hast von dem Suharto-Regime gesprochen. Eigentlich hast du meine nächste Frage aber schon beantwortet. Ob du dir irgendwie erklären kannst, warum Taring Padi dennoch zu solchen Motiven, eindeutig antisemitischen Motiven, gegriffen, sie gewählt hat?
Also ich will da jetzt nichts verharmlosen und ich will aber auch nichts dramatisieren. Ich habe fast ein bisschen den Eindruck, der Protest, der im Moment in Deutschland da ist, ist meiner Meinung nach zu Recht da. Er ist ja auch entsprechend breit, aber ich weiß noch gar nicht mal bei diesem 2002 entstandenen Kunstwerk, ob das eine bestimmte gewollte künstlerische Provokation ist oder ob nicht dieses Thema Holocaust und Judenvernichtung in anderen Teilen der Welt, in Indonesien zum Beispiel, nicht die starke Rolle spielt, wie das bei uns der Fall ist. Dass man da vielleicht tatsächlich mehr auf aktuelle politische Entwicklungen in Israel guckt, Kritik übt am Siedlungsbau, an Raketenangriffen, an Bombardements, was sicherlich im größten islamischen Land der Welt, in Indonesien, auch anders gewichtet als bei uns. Also was da von palästinensischen Terrorgruppen ausgeht, ist dann halt eher weniger Thema. Man legt mehr den Fokus darauf, was Israel so alles macht oder nicht macht. Also vielleicht hängt es einfach in Anführungsstrichen, und ich sage es nochmal, nicht verharmlosend gemeint, mit ganz anderen Gewichtungen von Zeitgeschichte und von Weltgeschichte zusammen.
Zugleich fällt auf, dass diese Dokumenta immer wieder in einem Munde genannt wird, seit Wochen, seit Monaten ja schon mit starken Antisemitismusvorwürfen. Und das betrifft auch die Kuratorinnen und Kuratoren, auch ein Kollektiv, das dahinter steckt, eine Gruppe namens Ruan Grupa. Warum stehen die so in der Kritik?
Weil es relativ früh schon Hinweise darauf gab, dass Ruan Grupa selbst, aber auch eingeladene andere Gruppen, ich habe ja dieses Schneeballsystem vorhin versucht zu beschreiben, Sympathien haben für die sogenannte BDS-Bewegung. Das ist eine international aufgestellte Bewegung. Andere sprechen von einer terroristischen Bewegung. Das kann ich nun ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, die dazu auffordert, in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen, also im politischen, im wirtschaftlichen, aber auch im kulturellen, Israel zu boykottieren. Und das geht so weit, dass man zum Teil sagt, also wenn KünstlerInnen aus Israel teilnehmen, dann sage ich meine Absage wieder ab. Das hat zu Gegenreaktionen geführt. Also bei den Ruhrfestspielen beispielsweise ist der Keynote-Speaker abgesagt worden, wieder ausgeladen worden mit der Begründung, er stünde dieser BDS-Bewegung sehr nahe. Das gehe nun in Deutschland überhaupt nicht. Schönen Dank, kommen Sie bitte nicht. Also da haben sich so Gegenpole aufgebaut, der Pro- und der Anti-BDS-Bewegung. Und im Zentrum steht nun eben Ruan Grupa. Und es gab von Anfang an, befördert beispielsweise durch die Tageszeitung Die Welt, aber auch durch die Bild-Zeitung, die noch nicht mal weiß, was die Documenta ist, sondern das für eine Kunstmesse hält, gab es dann relativ schnell aufputschende Artikel, die von allen Teilnehmenden im Grunde genommen ein Antisemitismus-Bekenntnis gefordert haben. Also wer zur Documenta kommt, der muss auch ganz klar sagen, wir distanzieren uns von dieser BDS-Bewegung, wir sind pro-Israel und so weiter. Das ist natürlich auch nicht möglich. Und das Ganze führt jetzt, ehrlich gesagt, dazu, dass sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, wir brauchen dringend eine Diskussion in Deutschland über den Umgang mit diesem Thema. Das hatte stattfinden sollen im Vorfeld der Documenta, ist dann aber diese Gesprächsreihe mit dem Titel »We gotta talk«, »Wir müssen reden«, abgesagt worden, relativ kurz vor der Eröffnung, mit der Begründung, die Stimmung sei so aufgeheizt, das sei nicht mehr vernünftig möglich gewesen. Der Bundespräsident hat bei der Eröffnung am Samstag gesagt, und auch wenn wir hier nicht der Staatsfunk sind, ich finde das sehr gut nachvollziehbar, diese Debatte muss jetzt kommen, die muss jetzt relativ bald geführt werden.
Da leitest du schon über zu den Reaktionen, nach denen ich dich auch noch fragen wollte. Jetzt ist also der Katzenjammer wieder groß, die Empörung natürlich erst recht. Deine Meinung, Stefan, wie viel Scheinheiligkeit steckt da jetzt auch in den Reaktionen aus der Politik, aber auch aus der Kunstszene?
Naja, es gibt natürlich jetzt diese beiden Gruppen. Die einen, die gesagt haben, haben wir immer schon gesagt, war doch klar, musste doch so kommen. Und die anderen, die sagen, nur wartet doch mal erst ab. Vielleicht ist es gar nicht alles so dramatisch, wie es im Moment scheint. Was am deutlichsten eigentlich zu hören ist, ist das Schweigen der Documenta-Geschäftsführung, die sich bisher immer noch nicht geäußert hat, die zwar eine Pressemitteilung mit ein paar dünnen Sätzen, warum es so schade sei und warum man jetzt verhüllt. Übrigens auch ein komischer Akt, finde ich, dass man nicht sagt, wenn wir damit nicht leben können, dann kommt das Bild weg, sondern warum man jetzt demonstrativ wie in der katholischen Kirche an bestimmten Festtagen das Ganze schwarz verhüllt und damit eigentlich nochmal still protestiert gegen den vermeintlichen Akt der Zensur. Also es sind ganz unterschiedliche Reaktionen im Moment. Was mir total leid tut, ist eigentlich der Ansatz, den Roman Gruber da versuchen wollte, nämlich weg vom westzentrierten Blick, ganz deutlich zu sagen, die Welt ist größer als Europa und die Vereinigten Staaten. Guckt bitte, welche Themen uns im globalen Süden interessieren. Guckt bitte, wie wir damit umgehen. Das ist völlig ins Hintertreffen geraten. Da fragt niemand mehr mit. Und Leute, mit denen ich gesprochen habe, die jetzt ohne mit der Lupe oder auch ohne die Lupe, weil es so offensichtlich ist, nach antisemitischen Kunstwerken zu suchen, die haben mir gesagt, eigentlich war das ganz, ganz wichtig und ist das eine ganz, ganz große Ausstellung, weil sie den Blick weitet. Ich hoffe, dass das in den nächsten Wochen und Monaten, 100 Tage läuft die Ausstellung ja, auch weiterhin möglich sein wird.
Es wäre der Documenta tatsächlich oder auch der Kunst überhaupt zu wünschen. Damit bin ich in der Schlusskurve angelangt. Du hast es jetzt schon ein bisschen angerissen. Das Internationale Auschwitz-Komitee ruft da jetzt zum Austausch auf mit den KünstlerInnen. Wenn nicht endlich jetzt, hätte längst geschehen müssen. Siehst du irgendeinen Ausweg aus dem Schlamassel, der da jetzt entstanden ist?
Es gibt wie immer nur den einen, nämlich reden, reden, reden und zwar unvoreingenommen reden. Also es darf weder die eine Seite sagen, wir müssen jetzt endlich mal diese Staatsräson, kein Antisemitismus beenden. Das geht nicht, zumal, also schon gar nicht nur ohne Argumente, um zu sagen, die Kunst ist frei, wir müssen alles dürfen. Auch da nochmal, Wolfgang Ulrich hat bei uns im Programm gesagt, der große Kunsthistoriker, die Kunst hat sich verändert. Die Kunst ist nicht mehr nur noch abbilden oder abstrahieren. Die Kunst ist aktivistisch geworden. Sie will die Welt verändern und das ist gut so. Nur dann müssen wir auch darüber reden, was da passieren kann und welche Grenzen es dafür gibt und welche Möglichkeiten. Und wer diese Debatte führen kann, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, wie sie nicht geführt werden darf, nämlich so wie im Vorfeld der Documenta. Und ehrlich gesagt, die Frage, die jetzt gestellt wurde, warum sind denn keine israelischen Künstler eingeladen oder warum sind denn keine jüdischen Künstler eingeladen? Die Frage finde ich ehrlich gesagt unzulässig. Das ist eine Frage, die würde man bei keiner Ausstellung stellen. Und wenn sie noch so sehr finanziell vom Staat gefördert wird, da muss die Kunst tatsächlich frei bleiben und nach kunstimmanenten Kriterien entscheiden, welche Positionen wollen wir zeigen und welche nicht.
Klarer Standpunkt, Stefan Koldehoff, unser Kunstexperte aus der Kulturredaktion bei uns im Deutschlandfunk. Danke für dieses Gespräch.
Ja, gern.
Ein kleines Postskriptum noch zum Gespräch mit Stefan Koldehoff gerade. Kurz nach der Aufzeichnung kamen dann die Meldungen, dass das umstrittene Großplakat des indonesischen Kollektivs Taring Padi auf der Documenta nun doch entfernt werden soll. So, jetzt unser zweites Thema. Da blicken wir zunächst mal zurück. Das Bundesverfassungsgericht hat vor gut einem Jahr Maßstäbe gesetzt und entschieden, dass Klimaschutz eine Frage der Generationengerechtigkeit ist. Verstärkt ziehen Umweltverbände, Biobauern oder einfach engagierte Privatleute seitdem vor Gericht. Es tut sich also was und längst nicht mehr jede Klage ist aussichtslos. Vergangenes Jahr zum Beispiel hat ein Bezirksgericht in Den Haag in den Niederlanden den Shell-Konzern verurteilt, seine CO2-Emissionen zu reduzieren. bekommen. Und bei uns in Deutschland klagt nun die Deutsche Umwelthilfe unter anderem gegen Mercedes-Benz und gegen BMW. Ab dem Jahr 2030 soll Schluss sein mit dem Verkauf von klimaschädlichen Verbrennern. FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner hat heute beim Tag der deutschen Industrie allerdings ganz andere Töne angeschlagen, mit einem deutlichen Plädoyer für den Verbrennungsmotor.
Weil wir eines uns erhalten müssen, die Offenheit für technologischen Fortschritt. Marktwirtschaft ist geprägt von der Technologieoffenheit und diesen wesentlichen Bestandteil unserer Wirtschaftsordnung dürfen wir auch mit noch so edlen Motiven nicht opfern.
Der grüne Koalitionspartner in der Ampelkoalition wird das wohl nicht gerne hören. Der Autoindustrie klingeln bei solchen Worten von Christian Lindner hingegen die Ohren. Wie überhaupt der Anwalt von Mercedes-Benz heute ziemlich selbstbewusst auftrat vor dem Landgericht in Stuttgart. Tenor, wir tun doch schon ganz viel fürs Klima. Das sieht die Klägerin, die Deutsche Umwelthilfe, freilich anders. Sie will also, dass die deutschen Autobauer ihren CO2-Ausstoß drastisch senken. Silke Hane aus unserer Wirtschaftsredaktion beobachtet diese Klimaklage der DUH vor dem Landgericht Stuttgart. Silke, wie soll das gehen? Was fordert die DUH konkret von den Autokonzernen?
Mercedes soll 2030 aus dem Verkauf von Verbrennern aussteigen und sich außerdem bis dahin ein CO2-Budget setzen. Ich drösel das mal der Reihe nach auf. 2030, das ergibt sich aus dem durchschnittlichen Pkw-Betrieb der Dauer von 14 Jahren und ein paar gequetschten. Und wenn Deutschland bis 2045 klimaneutral sein will, was sich die Bundesregierung ja vorgenommen hat, dann müssten Autos von der Straße sein. Dann dürften eben im November 2030 die letzten Verbrenner verkauft werden. Die DUH will als zweites, dass Konzerne sich gewisse CO2-Mengen zuschreiben lassen. Das ist das besagte Budget. Also nicht nur sagen, ab Jahr X verkaufen wir keine Verbrenner mehr, sondern bis dahin auch nur noch so und so viele, die so und so viel CO2 ausstoßen, was unser Budget sozusagen an der Restmenge CO2 ist, die wir überhaupt noch verbrauchen dürfen, um das 1,5-Grad-Ziel von Paris einhalten zu können.
Ich würde gerne noch mal bei dem ersten Punkt nachfragen. Ich habe das zugegebenermaßen mit den 14 Jahren und dem Durchschnitt nicht so ganz verstanden. Kannst du mir das noch mal erklären?
Also wer jetzt einen Pkw kauft, der fährt ihn vielleicht nicht selber ungefähr 14,2 Jahre, aber so lange ist das Auto dann ungefähr auf der Straße unterwegs. Das heißt, wenn man jetzt ein Auto kauft im Jahr 2022, dann ist es wahrscheinlich bis zum Jahr 2036 im Umlauf.
Und wieso führt das dann zu der Forderung der DUH, dass gerade im Jahr 2030 der Verkauf beendet werden soll?
Weil Deutschland 2045 klimaneutral sein möchte. Das heißt, wenn man von 2045 zurückrechnet, minus 14,2 Jahre, müssten im November 2030 die letzten Verbrenner verkauft werden.
Okay, also wir bleiben mal bei der Kernforderung der Deutschen Umwelthilfe. Bis 2030 fordert sie von Mercedes unter anderem, aber auch von BMW zum Beispiel, dass der Verkauf von Verbrennern beendet wird. Ist das denn überhaupt realistisch aus deiner Sicht?
Also realistisch schon. Es ist halt nur die Frage, mit welchen Folgen. Also Autobauer planen in sehr langen Zyklen. Die Entwicklung dauert natürlich eine Zeit. Werke bekommen auch immer Zusagen für Modelle und gewisse Jahre etc. Also die Planung ist extrem langfristig und 7 Jahre wären dann eher eine kurze Spanne, um das Geschäftsmodell jetzt nochmal um ein paar Jahre umzustellen nach vorne. Der Ausstieg ist ja eh schon sozusagen bei den meisten Herstellern beschlossene Sache. Aber wenn es jetzt eben schneller gehen soll, hätte das wahrscheinlich dann schon Folgen, unter anderem wahrscheinlich für Gewinn, aber vielleicht auch für die Beschäftigten.
Nun gilt ja die Autoindustrie traditionell als das, ich nenne das mal Heiligtum der deutschen Industrie. Heute war jetzt erst der erste Verhandlungstag am Landgericht Stuttgart. Wie haben denn auf diesen Auftakt Mercedes und Co. reagiert, auf die Klage an sich überhaupt?
Die Konzerne lehnen das rundheraus ab. Mal kurz gesagt, sie sehen keine Grundlage für dieses Vorgehen der Umweltorganisation. Außerdem akzeptiere man das Pariser Abkommen, heißt es, und die Umstellung zur Klimaneutralität sei ja eben auch schon eingeleitet. Mercedes sagt dazu, außerdem, man habe ja auch die COP26 Declaration bei der Klimakonferenz in Glasgow unterzeichnet. Die sieht eben vor, dass ab 2035 nur noch emissionsfreie Pkw angeboten werden, wobei Mercedes das immer einschränkt. Und zwar auf die Märkte, die Automobilmärkte, wo die Gegebenheiten es zulassen, wie das so schön heißt. Dann sei das vielleicht sogar schon 2030 möglich, aber damit schiebt man natürlich die Karte in Sachen Infrastruktur etc. der Politik zu. Und in Märkten wie jetzt meinetwegen Südamerika oder so ist das dann damit eben unrealistisch, sondern das bezieht sich dann vielleicht auf entwickelte Volkswirtschaften, also Europa, USA, Australien etc.
Du nennst also das Argument von Mercedes, die unter anderem sagen, naja, wir haben ja auch diese Charta bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow unterzeichnet. Nun heißt unterzeichnet ja noch längst nicht umgesetzt. Gäbe es denn Sanktionen überhaupt, wenn diese Verpflichtungen, zu denen auch Mercedes sich bekennt, wenn das Unternehmen denen dann gar nicht nachkommt?
Also dafür kenne ich jetzt ehrlich gesagt den Klimavertrag von oder die Vereinbarung von Glasgow nicht gut genug. Es würde mich allerdings ziemlich überraschen, wenn die irgendwelche Sanktionen vorsehen. Das Ganze ist ja ein multilateraler Vertrag und Sanktionen gegen Konzerne sind ja normalerweise eine nationale, vielleicht noch EU-Angelegenheit.
Auch heute wieder, du hast es eben schon erwähnt, war vor Gericht in Stuttgart wieder von Seiten von Mercedes davon die Rede, man versuche ja alles, wo es die Marktbedingungen zulassen. Ist das mit anderen Worten ein Feigenblatt, Silke, dass das Unternehmen da doch wieder versucht, sich aus der klimapolitischen Verantwortung zu entziehen, wenn man argumentiert, naja gut, also wenn die Marktbedingungen stimmen, dann machen wir mit beim Klimaschutz, aber wenn das nicht geht, dann tut es uns leid, dann können wir leider nicht mitmachen.
Ja, das ist ja insgesamt die juristische Argumentationslinie. Also Klimaschutz als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die der Gesetzgeber regeln muss, aus den Klimaschutzzielen ableiten muss und dann eben auf die einzelnen Sektoren aufteilt, aber eben nicht auf einzelne Unternehmen oder gar Personen. Und Mercedes argumentiert auch, dass das auch mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil so konform geht, diese Zuweisung eben auf die Sektoren, nicht auf die einzelnen Firmen. Und das sei eben alles eine politische Frage. Also ganz, ganz klar die Zuweisung von Mercedes da. Das ist Politik.
Unterm Strich, wenn du die Argumente des Unternehmens zusammenfasst, wie stimmig ist denn aus deiner Perspektive die Argumentation zu sagen, das ist eigentlich alles Sache der Politik und dann reagieren wir?
Also ich muss sagen, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits ist es natürlich Aufgabe von Politik, den Rahmen für Wirtschaft zu setzen. Und klar ist auch, dass Aktiengesellschaften versuchen, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Das war ja noch nie anders. Andererseits ist es natürlich so, dass gerade die Autobranche ja berühmt ist für ihre Lobbyanstrengungen. Immer wenn es um die Regulierung durch Politik geht und dieses Narrativ, die Politik gibt vor und wir sagen ja und amen und beugen uns, das ist ja nicht ganz richtig. Ob jetzt natürlich die Politik theoretisch unabhängig von so einem Lobbyismus Entscheidungen treffen sollte, ist eine andere Frage, aber praktisch läuft es nun mal so.
Versuchen wir es nochmal praktisch zu machen. Ist überhaupt in Zahlen nachweisbar, für wie viel CO2-Ausstoß ein Autobauer XY verantwortlich ist?
Wenn man davon ausgeht, dass die Autobauer nicht nur für ihren CO2-Ausstoß bei der Produktion verantwortlich sind, sondern eben auch für den CO2-Ausstoß der Autos, der sie verkaufen, dann kann man sich zumindest über Mittelwerte annähern. Die Deutsche Umwelthilfe hat das ja auch gemacht. Sie hat eben die jährliche Menge der produzierten Autos, deren CO2-Ausstoß und die durchschnittliche Laufleistung genommen und so das errechnet. Mercedes-Benz hätte dann bis zum Jahr 2030 noch ein Budget von 511 Millionen Tonnen CO2. Und wenn man das dann eben durch die Autos und deren CO2 teilt, würde sich dann ergeben, wie viele Autos das sein dürften. Aber du merkst schon die Variable, wenn du ein bisschen Mathe kannst, ist der CO2-Ausstoß. Also wenn man jetzt den Wert nimmt, der im Fahrzeugschein steht oder den, der bei Messungen herauskommt, würde ich sagen, ergeben sich da vermutlich ziemlich unterschiedliche Werte, weil meistens ist es ja doch so, dass der tatsächliche Verbrauch höher als angegeben ist.
Also mit anderen Worten, die Richter, Richterinnen kommen da ordentlich ins Schwitzen, unter anderem am Landgericht Stuttgart, wenn es da um einen konkreten Nachweis geht über den CO2-Ausstoß von Konzernen, oder?
Ja, ich nehme mal an, oder ich könnte mir vorstellen, dass es da zum Beispiel Gutachten oder sowas geben wird. Das ist ja dann der übliche Weg.
Und jenseits dieses Zivilverfahrens, das heute der Anlass für unser Gespräch ist, kannst du, ohne da jetzt episch lange auszuholen, konkrete Strategien, Klimaziele nennen, die die Autoindustrie sich selbst gesetzt hat?
Also die meisten sind mittlerweile schon dazu übergegangen, dass sie in den nächsten Jahren oder in dem Jahrzehnt zwischen 2030 und 2040 überwiegend Elektroautos verkaufen wollen oder diesen Umschwenk irgendwie schaffen wollen von Verbrenner zu batteriebetriebenen Elektroautos. Das kann man so generalisierend schon sagen, zumindest so aus den letzten Jahren hat sich das jetzt so als Strategie doch rauskristallisiert, weil eben Batterieautos einfach auch die bezahlbarste Form von CO2-neutraler Technologie ist, egal was Christian Lindner jetzt sagt dazu.
Ist denn aus deiner Sicht das überhaupt realistisch, dass diese E-Mobilitätsziele, diese langfristige Strategie, die die Autoindustrie, die deutsche Autoindustrie da jetzt betreten hat, dass die wirklich zeitnah umgesetzt wird, solange SUV bekanntermaßen weiterhin so hoch im Kurs stehen bei Verbraucherinnen und Verbrauchern und auf gut Deutsch weggehen wie warme Semmeln, nicht nur in Deutschland, sondern auch international?
Also ich bin ehrlich gesagt gespannt, was jetzt die Spritpreise zu den Verbraucherinnen und Verbrauchervorlieben dazu tun. Ich könnte mir vorstellen, dass SUVs vielleicht in diesem Jahr nicht mehr so mega beliebt sind, weil sie ja doch auch als Spritfresser bekannt sind. Und dann könnte diese Strategie, alles auf SUV umzustellen, natürlich den Autobauern auch ganz schön auf die Füße fallen.
Abschließend, Silke, eine Frage noch. Du hast es schon so ein bisschen angerissen in deinen Antworten. Bist du generell zuversichtlich oder eher pessimistisch, dass die Autoindustrie sich beim Klimaschutz von selbst bewegt oder eben nur, wenn die Politik ihr ordentlich Dampf macht?
Ja, letzteres. Also ich kann schon der Argumentation was abgewinnen zu sagen, irgendwie ist es doch Quatsch, den Autobauern zu erlauben, bis zu einem gewissen Jahr, bis zum Erbrechen Verbrenner zu verkaufen. Weil so funktioniert der Klimawandel nicht. Der funktioniert eben nach CO2-Mengen, die ausgestoßen werden. Und ich denke schon, das, was wir jetzt in Brüssel sehen, mit dem Verbrenner aus 35, was angepeilt wird, das ist schon eher der richtige Weg. Und vielleicht muss man sogar noch einen Zahn drauflegen und die Autobauer dazu zwingen, noch ein bisschen früher Schluss zu machen, weil ich sehe schon auch das Mengenproblem, was die DUH mit dieser Klage jetzt thematisiert.
Okay, danke Silke Hane, Autoexpertin aus unserer Wirtschaftsredaktion im Deutschlandfunk. Danke dir, bis bald.
Bis bald.
Damit geht der Tag im Deutschlandfunk der Tag zu Ende. Danke fürs Interesse, sagt Barbara Schmidt-Matern. Tschüss und bis bald.